Ja, herzlich willkommen zum dritten Vortrag in unserer Session. Der nächste Vortrag, ich komme ein bisschen näher, damit man mich auch hört. Nächste Vortragende, Dr. Herbert Voss. Er wird über Leitdichtdistributoren sprechen.
Danke. Ja, ich möchte etwas über die Installation von TechLive, insbesondere für Linux, sprechen. Und das richtet sich ausschließlich an Anfänger. Das heißt, all die, die sich mit Ubuntu und Konsorten auskennen, sind jetzt komplett unterfordert und werden sich auch langweilen. Hier mal kurz ein bisschen Geschichte noch. Man sieht also, dass man sich hier mit einer Software beschäftigt, die etwas in die Jahre gekommen ist, könnte man sagen, aber bislang haben sich alle an dieser Software verhoben, sie auf eine neue Ebene zu bringen, so wie zum Beispiel C++. Und es funktioniert immer noch nicht. Die letzten Versuche sieht man hier 2007 mit Kontext. Das läuft immer noch, ist aber noch nicht so weit, dass man damit so arbeiten kann, dass es fehlerfrei funktioniert. Und LaTeX 3 ist gestartet 1994. Wir denken also immer in Dekaden bei uns, nicht in Jahren. Und TechLive sieht man hier, ist 1996, das war der zweite Versuch nach TTech, eine Komplettumgebung zu schaffen. Davor war eine Installation von Tech, also vor TTech insbesondere, immer noch eher in dem Hardcore-Bereich angesiedelt. Das heißt, wer das konnte, der konnte schon was. Es war nicht ganz so einfach. Mit TTech hatte man das erste Mal eine ganze Umgebung. Und der Anfänger versteht ja schon mal nicht, wo denn der Unterschied ist zwischen TTech oder TechLive und dem sogenannten Editor. Das ist halt das größte Problem schon, dass man die Trennung von der Distribution und dem Editor nicht verstanden hat. Weil die erste Hürde ist eben, dass man seinen Text nicht schreibt, sondern seinen Text programmiert. Und wenn man das erste Mal verstanden hat, dann kommt man auch schneller hinter die Philosophie und weiß auch, warum der Editor nichts mit meiner Distribution zu tun hat. Oder im Extremfall beschrieben, ich kann auch meine Tech-Quelle mit Word erstellen. Das geht ohne weiteres. Und mit der Entwicklung damals von TechLive, wenn ich mich recht erinnere, ich bin kein Ubuntu-Nutzer, ich benutze SUSE seit Ewigkeiten. Ich meine, dass es 96 noch kein Ubuntu gab. Und TechLive war von Anfang an eigentlich eine reine Linux-Lösung. Von Linux dann aber für alle Varianten, alles was es gibt. Und die andere Variante, MikTech, die ausschließlich für Windows existiert, kam dann etwas später. Man kann die Installation als Monolith erstellen und Installation heißt hier immer, an die 100.000 Dateien werden installiert bei einem kompletten System. Und es macht sich heute eigentlich keiner mehr Gedanken darüber, ob ich das alles brauche oder nicht. Und das ist geschuldet dem Plattenplatz, den man heutzutage hat. Ich habe noch Informatik gelernt, da gab es den Begriff noch gar nicht, als ich das gemacht habe. Und ich musste noch sehr viel investieren in Speicherplatz sparen und effektive Algorithmen. Also wenn ich eine Variable, also eine boolesche Variable zum Beispiel zu meiner Zeit, in ein 16-Bit-Wort packen, das gab es schon mal gar nicht. Da mussten die 17-Bit verwendet werden, was man heute wieder beim Videostreaming ja wieder machen muss. Da kann ich auch nicht so mit dem Speicherplatz rumhasen. Und das macht es übrigens auch so schwierig, Tech neu zu programmieren. Um das zu verstehen, den Algorithmus, muss ich auf dieser Ebene runtergehen. Denn Tech ist sehr komplex und geschrieben auf einem Rechner mit weniger als 64 Kilobyte Kernspeicher. So, und weil heute Terabyte ja schon kein Problem mehr ist, dann kauft man sich halt so eine Platte, installiert man eben halt alles. Das heißt, die Redundanz auf der Platte nimmt ja immer mehr zu. Je größer oder je mehrere Terabyte ich habe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich Dateien noch doppelt, dreifach habe. Und genauso kann man jetzt hier einfach den Monolith installieren, ob ich da jemals, Omega ist eine Variante von Tech für Unicode, überhaupt brauche oder nicht, egal, wird installiert. Ob ich ArabTech brauche, egal, wird installiert. Oder alternativ in Pakete. Und das machen dann die diversen Linux-Distributionen, wobei diverse, es gibt eigentlich nur die Debian und die SUSE-Variante. Die gehen aber beide komplett unterschiedliche Wege. Und die Basis für alle Distributionen ist immer tuk.org/tech-live. Tuk steht für Tech Users Group. Und die holen wiederum alle ihre Pakete von cetan.org. Ein Problem ist, wie immer in der Open-Source-Szene, es sind hier jetzt nicht eine One-Man-Show, TechLive, aber mehr als 4 Personen arbeiten auch nicht daran. Und immerhin kann bei TechLive wenigstens einer krank werden und das System läuft weiter. Und das Problem kam eigentlich auf, dass mit Ubuntu eigentlich eine Ebene geschaffen wurde, wo auch jeder, jetzt nicht falsch verstehen, aber jeder Linux installieren konnte. Früher musste man ja auch bei OpenSUSE noch, musste man ja schon ein wenig Kenntnisse haben, um sich an die Installation heranwagen zu können. Und mittlerweile haben wir insbesondere bei Ubuntu halt die Clicky-Micky-Situation. Das heißt, ich klicke einfach nur noch drauf und alles wird installiert und ich brauche von dem Hintergrund nichts zu verstehen. Und so hat man natürlich dann auch die Pakete organisiert. Bei TechLive als Ganzes ist es aber eben nicht so. Die Voraussetzungen dafür sind nicht so ganz einfach. Es gibt immer den Streit, dass man sagt, komm, lass uns das mal deppentauglich machen. Und dann diskutiert man halt stundenlang. Einige möchten das, andere möchten das wiederum nicht. Wenn man diesen Monolith installiert, hat man immer alles dabei, komplett. Und man kann es täglich updaten, wobei auch der Normalsterbliche wieder sagt, warum muss ich denn täglich updaten? Ich wäre ja froh, wenn ein Jahr lang mal alles gleich bleibt. Oder man wählt die Paketvariante, die bezieht sich dann auf die Linux-Distribution. Und die nehmen beide TechLive als Grundlage, aber Sie können eben TechLive nicht in derselben Variante nehmen, wie es von tuk.org der Fall ist, weil das Paket dann immer so 1,5 GB wäre und das ist ja bei einer lahmen Netzverbindung ein bisschen anstrengend. Und das ist der Grund, warum wir immer noch zweispurig fahren. Auf der einen Seite die Distribution, Debian und SUSE und auf der anderen Seite tuk.org mit seinem TechLive. Und wenn ich die Paketvariante wähle, dann kann ich bislang immer noch nur jährlich installieren oder updaten oder so. Und eigentlich schon seit der letzten Variante von OpenSUSE sind die nochmal einen anderen Weg gegangen. Sie sind im Prinzip identisch zu dem TechLive von tuk.org. Das heißt, jedes Paket, man muss immer ein bisschen aufpassen, wir sprechen innerhalb von Tech von Paketen, die haben aber nichts zu tun mit den Paketen von Ubuntu oder von OpenSUSE vormals. Und OpenSUSE hat jetzt aus jedem Paket, was wir als Paket bezeichnen, ein eigenes Paket gemacht, sodass dort mehrere tausend Pakete installiert werden und es prinzipiell die Möglichkeit gibt, dort denselben Update-Mechanismus zu benutzen wie bei dem TechLive von tuk.org. Theoretisch sollte das auch bei Ubuntu gehen. Ubuntu verwendet jetzt auch natürlich die Debian-Quellen, aber da ist noch ein Bug drin und der wird eben halt in der nächsten Ubuntu-Variante erst behoben, sodass man den TechLive-Manager, wie er heißt, erst benutzen kann, wenn man das neue Ubuntu hat. Mit dem neuesten Ubuntu hat man also auch TechLive 2013, davor in der Version 12.04 ist das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es noch TechLive 2009. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, wenn man einen Fehler hat und sucht Hilfe Und man sagt dann immer, ich habe Version 2009 und sagt natürlich gleich wieder jeder, ja, da musst du erstmal updaten, was für den Anfänger eben nicht so einfach ist. Auch hier kann man jetzt unterscheiden, was man installieren will. Und man rät eigentlich auch jedem die Pakete, die es jetzt hier gibt. TechLive ist das Basispaket. Dann ist optional schon die gesamte Sprachenunterstützung für Deutsch. Das sind die Pakete jetzt von Debian. Und hier jetzt das Übliche jetzt für einen Anfänger jetzt nicht sonderlich schwierig. Man kann dann als Superuser seine Pakete installieren, wobei das eigentlich gar nicht so zu empfehlen ist. Unter SUSE sage ich immer, mach das nicht als Root, sondern mach das als normaler User, weil das das Problem vereinfacht. TechLive an sich ist noch für Multi-User-Systeme gedacht, was heutzutage bei den Linux-Varianten ja immer weniger wird. Die meisten haben ja alle ihren Laptop oder ihren Rechner, darauf läuft Linux. Aber sie sind nicht wirklich in einem Netzwerk. Und dieses User Local, was wir ja eigentlich auf dem Rechner haben, hatte ja eine ganz andere Philosophie unter Unix noch. Und diese Philosophie wird ja heute überhaupt nicht mehr beachtet. Und das ist eigentlich der Grund, warum man User Local auch für sich selber nehmen kann auf seinem eigenen Rechner, wenn der nicht wirklich in einem lokalen Netzwerk ist. Der Anfänger sollte nach Möglichkeit nicht mit einer minimalen Installation anfangen, weil es fehlt ihm sowieso was. Und wir haben ein paar Versuche gestartet, dass man diese Pakete automatisch nachinstallieren kann. Ist aber auch immer dann wieder ätzend, wenn man keine Netzverbindung hat. Für den Anfänger auch immer wieder irgendwie schädlich, weil davor ist ja der Editor geschaltet. Wo TechLive ja nicht unbedingt weiß, was der eigentlich so macht bei solchen Fällen. Also Ubuntu 12.04 hat immer noch die uralten Varianten, das sollte man nicht mehr benutzen. Dann hat jemand ein sogenanntes PPA erstellt, sodass die neueren Quellen 2013 benutzt werden oder man nimmt das neuere Ubuntu 12.10, dann hat man automatisch 2013. Das geht auch dort ein bisschen durcheinander. Und das hier ist nur als Information jetzt gedacht. Die Quellen kann man im Netz, ich zeige das dann noch, auch diese Präsentation sich herunterladen, nochmal im Einzelnen durchlesen. Es geht hier nur darum, dass man zum einen die 2013 bekommt und zum anderen die Möglichkeit schafft, dass man den TechLive Manager benutzen kann, der dann ziemlich einfach ist. Wenn ich die Variante installiert hätte, ich habe jetzt zum Beispiel heute noch kein Update gemacht. Muss man theoretisch auch nicht. Ich würde einfach TechLive, ich zeige das dann noch, Update und dann guckt er halt nach. In einem Mirror, also wird gespiegelt in der Regel, ob es Updates gibt. Und dann sieht man hier, es gab ein einziges für Pakete. Ich habe gestern das letzte Mal gemacht und da kann man sehen, manche Tage sind schon so, dass nichts passiert, aber man kann davon ausgehen, dass eigentlich täglich irgendwas gibt. Das ist natürlich schon gewisserweise neurotisch, dass man jeden Tag immer guckt, ob man irgendwas Neues baut. Also nicht in gewisser Weise, ist neurotisch. So, wenn man die normalen Ubuntu-Quellen nimmt, ist es, sagen wir mal, für jemanden, der seine Bachelor-, Masterarbeit oder seine Dissertation damit schreibt, eigentlich egal. Es sei denn, er hat bestimmte Dinge, die es so nicht gab, oder er hat den Paketschreiber gebeten, ob er gewisse Dinge machen kann, die für ihn relevant sind. Zum Beispiel die Bibliografie ist in vielen Fällen, wenn man nicht aus dem technischen Bereich kommt, ist schon sehr kritisch und aufwendig. Also was ich da insbesondere aus dem sprachlichen Bereich erlebt habe, was da für Wünsche existieren, Ich bin ja nun von Hause aus Techniker. Wir sind ja glücklich, wenn da in eckigen Klammern eine 1 steht und hinten in der Literatur auch. Und ob da 7 Autoren aufgeführt werden hintereinander oder einer und dann et al. Oder und andere, ist uns völlig egal, in der Regel. Und für diejenigen aus Germanisten zum Beispiel ist das sehr viel aufwendiger. Und für die kann es sich anbieten, dass sie eben dann doch Pakete aktualisieren. So, ich gehe das mal ein bisschen schneller durch, damit ich dann was anderes zeigen kann. Hier sind so die einzelnen Schritte aufgeführt, wie das geht. Aber das ist eben, wie gesagt, für den Anfänger eben trotzdem noch nicht so einfach, dass er hier erstmal auf der Konsole arbeiten muss, wo viele die gar nicht kennen. So, wenn man jetzt die TechLive-DVD nimmt, man kann es auch von der DVD machen, die gibt es bei uns unten auch am Stand, dann könnte ich einfach Install TechLive starten und hier, wie gesagt, wird immer empfohlen, es als oder unter sudo laufen zu lassen. Bei Ubuntu auch würde ich trotzdem empfehlen, dass ich mir persönlich erstmal das Verzeichnis User Local, also insbesondere auf dem Laptop, wo sowieso kein anderer dran sitzt, würde ich mir immer als User den gesamten Bereich unter User Local geben. Und dann TechLive dorthin installieren oder alternativ, wenn man doch in einem Teilnetzwerk ist, dass man es, wenn man nicht möchte, dass die anderen das benutzen, in seinem Home-Verzeichnis ist. Die Philosophie von TechLive, von dem Original TechLive, ist alles in ein Verzeichnis und dann nur noch den Pfad setzen, mehr nicht. Also nicht in das System eingreifen, was große Vorteile hat. Hier ist nochmal jetzt kurz beschrieben, wie man das TechLive-Menü, ich kann das nachher kurz zeigen, so Zeit ist. Und dann würde ein Bereich auf der Platte von 2,5 GB berücksichtigt werden, wenn man alles komplett hat, was wie gesagt heutzutage für die meisten kein Problem ist. Ich kann jeweils das Verzeichnis ändern, wo ich es hin installiert haben möchte und so weiter. Aber das setzt, wie gesagt, schon für den Anfänger gewisse Dinge voraus. Und wenn man dann installiert, dann kann man erstmal wirklich in Seelenruhe Kaffee oder Tee trinken gehen. Ich habe eine etwas ältere Netzverbindung. 2 Stunden kann man schon mal rechnen. Und von der DVD waren früher auch schon mal 3 Stunden, weil so elendig viele Dateien lesen muss. Und diese manuelle Installation, das ist jetzt sehr wichtig, die geht natürlich außerhalb der Paketverwaltung von Ubuntu. Und dann gibt es natürlich Schwierigkeiten. Oh, ich habe LaTeX falsch geschrieben. Ich zeige das mal. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier meine Ubuntu. Und ich komme jetzt auf die Idee und habe jetzt, das dauert jetzt zu lange, sonst hätte ich es auch vorgeführt, die Installation direkt. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt das TechLive, weil ich das hier allen empfohlen habe, von Tuk.org installiert und komme jetzt auf die Idee, mir mein Editor zu installieren. Ich nehme jetzt mal irgendeinen, nehmen wir mal TechMaker, der in den Quellen von Ubuntu ist. Hat man irgendwo nachgelesen. Und dann staune ich, dass er mir jetzt noch 875 Megabyte auf die Platte hauen will, wo TechMaker doch mal gerade, glaube 7 Megabyte oder sowas ist. Das heißt, meine Installation von TechLive, die ging komplett an der Ubuntu-Installation der Paketverwaltung vorbei. Das heißt, man muss ein sogenanntes Dummy-Paket erstellen. Dummy-Paket gaukelt Ubuntu dann nur vor, dass die und die Pakete schon alle installiert sind, die hier aufgelistet sind. Natürlich auch wieder nervig für einen Anfänger, sagt er, wieso brauche ich ein Dummy-Paket? Und deswegen gibt es ein paar Dinge, die die Installation erleichtern. Man kann zum einen ein Shell-Skript verwenden, was wir mal erstellt haben. Idle heißt Easy Install of TechLive. Das läuft sowohl für Ubuntu als auch für OpenSUSE, aber man hinkt ständig der Ubuntu-Definition von Paketen von den Namen jetzt von der Organisation hinterher und das ist dann manchmal auch ein bisschen anstrengend. Also ich kann jetzt hier, upsala. Achso, das muss ich ja zuvor machen. Excuse, das ist schon das erste Problem. Und dieses Skript guckt also nach, was habe ich für eine Distribution, ist hier Debian Ubuntu und dann holt es sich aus dem Netz alles raus, macht auch dieses Dummy-Paket und so weiter und würde jetzt hier einfach vor sich hinlaufen. Und erstellt dann auch gewisse Dinge, die ich jetzt gleich zeige noch. So, komm, ist schneller. Und eigentlich war es jetzt so gedacht bei der neuesten Ubuntu-Installation, dass man auch diesen TechLive-Manager benutzen kann, den ich gerade gezeigt habe beim Updaten. Man kann nämlich bei der neuesten Version auch verschiedene Repositorien verwenden, sodass man dann auch dieses TechLive, also von Tuk.org, das Repositorium verwenden kann, um die normale Ubuntu-Installation abzudaten. Und dann würde man sich in seine Alias-Datei im Home-Verzeichnis diese Befehle reinsetzen, dann muss ich mir das hier nicht merken. Und hier die letzten beiden sind wichtig. Die sind noch aus der Zeit, wo man Linux in einem lokalen Netzwerk und das nochmal in einem großen Netzwerk betrieben hat. Und deswegen kann TechLive unterscheiden zwischen lokalen Änderungen und der nächsthöheren Ebene in Änderungen. Und das ist ein bisschen anstrengend, wenn man nämlich einmal hier durcheinander kommt, bei den letzten beiden Zeilen, dass man einmal süß für das ganze System, dann stimmt die Fontzuordnung nicht und der Anwender hat wieder eine weitere Ebene der Frustration erreicht und sagt sich, na, dann nehme ich doch lieber Word oder OpenOffice. Also wichtig, die Pakete nicht mit den Paketen der Paketverwaltung verwechseln. Hier ist nochmal kurz beschrieben, wie man das macht, wenn man jetzt das von Tuk.org verwenden will. Hier wird das auch unterschätzt, was ein Anfänger alles so können sollte. Dann heißt es zwar einfach, lad dir das mal herunter und entpacke das. So, das ist für jemanden, den ich gerade vollgequatscht habe, dass er unbedingt Linux verwenden soll, also Ubuntu statt Windows mit dem ganzen Stress. Sagt er, okay, gut, ich mache das und dann liest er sowas, dann ist er natürlich frustriert, weil das eben nicht so einfach geht. So, und für TechLive, wie gesagt, wird alles in User Local normalerweise installiert. Und dann muss man das eben als sudo laufen lassen und empfehle ich die andere Variante, sich selbst die Rechte zu geben. Und dann funktioniert das Ganze ein bisschen einfacher. Und auch hier die Installation, wie gesagt, geht am Paketmanager vorbei. Und für beide haben wir Dummy-Pakete. Für OpenSUSE kann man auch, oder da haben wir es, sagen wir mal, besonders einfach gestaltet. Und theoretisch sollte das auch für Ubuntu sein, da geht es aber ein bisschen schwierig oder ist nicht so einfach, sagen wir mal, für OpenSUSE kann man sehr viel einfacher stricken. Man klickt einfach hier drauf und das war's dann. So, dann wird alles automatisch gemacht, es wird das sogenannte Dummy-Paket, hier ist für OpenSUSE jetzt. Ne? Für Ubuntu haben wir es nicht getestet. Dürfte wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Und dieses Dummy-Paket wird installiert und der gesamte Rest. Und der Anwender macht nichts weiter und damit läuft alles. Und das ist natürlich ein bisschen angenehmer als die ewigen Beschreibungen. So, ich mache mal ein bisschen schneller, damit ich die Schriften noch zeigen kann. So, und dieses, was ich Ihnen gerade zeigte, geht genauso. Entweder installiert man jetzt unter OpenSUSE TechLive Full, dann ist in der Regel alles dabei. Aber dann hat man wiederum das Problem, dass der TechLive-Manager nicht geht oder man installiert es über dieses Perl-Skript oder, was ich eben gerade zeigte, die One-Click-Installation, die dann das automatisch macht. So, Editoren gibt es wie Sand am Meer und ich kann deshalb auch nichts empfehlen. Es gibt nur einen, der für einen Anfänger so ganz interessant ist. Das wäre Gummi, gibt es seit 2 Jahren. Gummi ist halt so aufgebaut, dass er einfach überprüft, ob ich eine Tastatureingabe gemacht habe oder nicht. Und wenn ich sie gemacht habe und 2 Sekunden sind, glaube ich, eingestellt jetzt, eine Pause habe, mach's mal vor, hier ist der Titel, Before You Start, kann man es noch erkennen, ja. Ich schreibe einfach mal Start, Tet dahinter, so, dann warte ich und dann lässt er das im Hintergrund durchlaufen und ich habe gleich die Änderung rechts. Das ist für einfache Dokumente, die nicht zu komplex sind, ist das eine angenehme Alternative für den Anfänger, dass er hier überhaupt nichts laufen lassen muss. Man kann sich das natürlich oben einstellen, überhaupt nichts laufen lassen muss, in Anführungsstrichen. Ich habe ja PDF-LaTeX, sobald ich was anderes verwenden will, muss ich natürlich doch etwas in die Tiefen steigen. So, die Fragen beim Editor sind eh nur, ob man plattformübergreifend haben will. Das heißt, wenn ich in einem Projekt arbeite, dann kann ich entweder ein Kontrollrevisionssystem nehmen, wozu LaTeX ja geradezu prädestiniert ist, weil ich reinen Text habe und könnte damit arbeiten. Dann ist es egal, welchen Editor ich benutze. Oder aber, wenn ich auch noch ältere Rechner habe, wo einer Unicode benutzt, der andere aber nicht, dann ist ein plattformübergreifendes Editor sinnvoller, das ist nur TechMaker und TechWorks. TechWorks ist der kleine Bruder vom TechShop. Andere gibt es nicht, sonst gibt es immer noch welche, die für die jeweilige Plattform sind. Dann für Anfänger geeignet, muss man halt gucken. Es gibt einige, die oben alles voll haben mit Button und dann gibt es halt die spartanischen Varianten, die oft ein bisschen einfacher sind. So, Schriften unter LaTeX war früher gar kein Problem. Entweder sie war vorhanden oder nicht und der Anfänger musste nichts machen. Sondern kam halt die tolle C-LaTeX und Lua-LaTeX-Welt. Das heißt, man hat sich geöffnet nach außen und damit fingen die Probleme eigentlich an. Man kann jetzt jede bekloppte Schrift benutzen, Hauptsache es ist Open Type. Man kann sie kombinieren mit jedem Käse. Das ging früher nicht so einfach. Und wir haben aber 2 Varianten, entweder mit C-Tech oder mit C-LaTeX. Ich komme gleich zu. Und die handhaben aber die Schriften anders. Früher war es so, wir haben eine Codierung gehabt, das war unsere eigene, T1, musste auch keiner verstehen. Man hat dem Anwender eigentlich immer nur gesagt, du musst dieses Paket laden am Anfang und dann nimmst du halt KP-Fonts oder was auch immer und dann ist die Welt gut. Und was nicht geht, sollst du auch nicht benutzen, das haben wir extra so gemacht. So, dann hat der meiste Anwender das so hingenommen und war mehr oder weniger glücklich. Und dann kamen so die ersten Probleme, dass man nicht alle Schriften, also die Tech-eigene Schrift hatte man erst sehr viel später in Vektorform. Und dann kam das Problem mit CM Super, wenn man nicht Latin Modern installiert hatte. Es wollte so ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber vor 10 Jahren wollte man eigentlich keine Bitmap-Schriften mehr benutzen, wobei das beim Ausdruck ja sowieso egal ist, denn beim Ausdruck auf dem Laser wird eh alles gerastert. Aber vorher ist es eben nicht ganz egal. So, das war die alte Welt. Und dann kam C-Tech und Lua-Tech dazu. Man kann auch heute TrueType-Fonts oder OpenType-Fonts allgemein runterbrechen auf die LaTeX-Ebene, ist aber für den Anfänger, wie gesagt, nicht ganz so einfach. C-Tech und Lua-Tech sind 2 getrennte Entwicklungen. Die haben miteinander nur die Tech-Basis gemeint, sonst nichts. Und sie können halt mittlerweile Dinge, die LaTeX oder PDF-Tech ist es ja eigentlich nicht kann. Also voll Unicode-fähig und Verwendung von Open-Type-Schriften. C-Tech benutzt aber zum Finden dieser Schriften Font-Config und Lua-Tech aber nicht. Und jetzt heißt es, ja, jetzt kannst du die Schrift laden, einfach mit Dateinamen oder mit dem Schriftnamen. So, ich zeige mal, welche Probleme es dabei geben kann. Ich habe hier mal eine ganz einfache Datei. Die verwendet die Schrift, haben wir einen Pointer oder sowas? Ich kann es ja so zeigen. Die Gilius, und die ist aber installiert in dem Tech-eigenen. Also die wird mit der Tech-Distribution mitgeliefert. Eine OpenType-Schrift oder im OpenType-Format. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann Xetech die finden oder nicht? Gucken wir einfach mal nach. Wenn das immer Zeit wurde. So, Dokument ist fertig, der hat die Schrift gefunden. Die hat er aber auch nur gefunden, weil ich vorher schon getrickst habe. Denn FontConfig selbst ist ja bezogen auf Linux und das hat keine Ahnung von meinem Techbaum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so, das im Home-Verzeichnis. In meinem Home-Verzeichnis habe ich, muss mal kurz rübergehen. Ein Unterverzeichnis von Config und darin habe ich meinem System erklärt, dass es, es sind die ersten 5 Zeilen oben, dass es die Schriften auch dort suchen soll, in User Local Tech Live und Current und so weiter. Und das benenne ich mal um, dieses Verzeichnis. Sag einfach mal, FontConfig hat also einen anderen Namen. Ups, jetzt, oh Gott, okay, so, dann gehe ich mal zurück. Lass mein Dokument wieder laufen mit Xelatech. Und dann sieht man, er hängt an dieser Stelle und sucht die Schrift. Der findet jetzt natürlich die Schrift nicht, weil FontConfig selbst sich nur auf die Systemschriften bezieht. Das ist für einen Anfänger natürlich schon wieder etwas lästig. Also man muss dann wissen unter Xelatech, dass man andere Verzeichnisse, die nicht zu den Systemfonts gehören, oder man legt sich Links und so weiter, dass man das dann berücksichtigt. Dann geht das natürlich ohne weiteres. Während LuaTech einen anderen Weg geht und sich einen eigenen Cache erstellt. Und der nimmt alle Schriften, alle Systemschriften erstmal und dann auch alle Tech-eigenen Schriften. Und die Tech-eigenen Schriften heißt immer unser Metafont-Format, nochmal dann OpenType, TrueType, Type-1-Varianten und so weiter. Der geht jetzt, der bildet den ganzen Font-Cache neu. Ich habe sehr viele Schriften installiert hier, deswegen dauert das so ewig. Also ich habe so ungefähr 400-500 verschiedene Schriften. Und dann wird, wenn eine Schrift nicht gefunden wird, muss ich ja den gesamten Baum neu aufbauen. Es kann ja sein, dass ich sie gerade neu installiert habe. Und das wäre jetzt zum Fall, wenn ich 3 neue, komplett verschiedene Schriften benutze, dann würde er immer bei dem ersten aufhören und dann kann ich tatsächlich Pech haben, dass ich dreimal hier so lange warte, dann muss man den Font-Cache selber, für Xetech jetzt wohl bemerkt, einmal selber neu aufbauen, was kein Problem ist, wenn man weiß, wie es geht. So, ich breche es mal ab, weil irgendwann kommt die Meldung, dass er die Schrift nicht gefunden hat. Und zeig mal, dass dasselbe aber mit LuaLaTeX jetzt heißt ich verabschiedet. Oh, Linux hat sich aufgehängt. Klasse. Na gut, also ich will nur sagen, und der Lua-LaTeX ist das halt einfacher, aber das ist natürlich wieder so ein Overkill, weil Lua-LaTeX einen irrwitzig großen Cache selber erstellt und da stehen alle Schriften drin. Der würde die sofort finden, dann ist es kein Problem. Also grundsätzlich bin damit auch mehr oder weniger Ende. Na gut, der macht irgendwas im Hintergrund jetzt. Ist egal. Ich kann immer nur empfehlen, dass man entweder dieses Idle benutzt oder, ich habe da noch einen Link hingesetzt, dass man eine andere Variante benutzt, sodass man für Ubuntu sich immer das Tech Live erstellen sollte. Es ist etwas einfacher, um dann damit zu arbeiten und man kann dann bei speziellen Dingen halt völlig problemlos sein System updaten. Man ist aber nicht auf der schlechten Seite, wenn man die bei den neueren Varianten OpenSUSE und Ubuntu, wenn man die Installation von denen benutzt, weil sich das mittlerweile angenähert hat. Und auch unter Ubuntu hat man spätestens nach einem Jahr dann ein neues System. So, damit komme ich dann auch gleich zu. Mein Fragezeichen, wenn noch Fragen sind.
Jo, herzlichen Dank für den Vortrag. Also ich hab noch ein paar Fragen, gerade nicht. Sie sind jetzt speziell auf Ubuntu. Was der Debian basiert, ist eingegangen, und SUSE. Funktioniert Eichel, was Sie dann empfehlen, auch über Debian?
Ja, ja. Ist immer theoretisch erstmal. Solange wir keine Rückmeldungen kommen. Eigentlich habe ich es getestet unter allen. Ja. Aber wie gesagt, sobald die wieder irgendwas... Das Problem ist, dieses Dummy-Paket muss alle möglichen Pakete enthalten. Wenn Debian jetzt ein neues Paket macht, dann fehlt das in dem Dummy-Paket und dann würde er bei TechMaker doch wieder alles installieren. Man kann aber auch jederzeit... TechMaker ist nicht so kompliziert. Ich kann mir auch die Quellen holen und das dann, oder das RPM-Paket oder bei Debian das Deb-Paket und das selber installieren und am Management vorbei. Ach so, okay, ja.
Also noch nicht klar ist der Unterschied zwischen TechLive, C-Tech und LuaTeX. Das ist mir so ein bisschen...
TechLive ist die Distribution. Das ist sozusagen das Linux, wenn man so will. Und C-Tech und LuaTeX, das sind die Tech-Programme oder ist das Tech-Programm. Es gibt ja nur ein Tech im Prinzip. Und darauf aufgebaut gibt es dann nur LaTeX, zum Beispiel ist kein Programm. LaTeX ist nur ein Deckel auf Tech. So dass es ein bisschen einfacher ist. Und Tech ist mittlerweile erweitert worden und dann ist der sogenannte Standard PDF-Tech. Und PDF-LaTeX ist wieder ein Deckel auf PDF-Tech. Und dann, PDF-Tech kann aber kein Unicode. Und dann hat man zwei neuere parallele Entwicklungen gehabt und das ist XeTech. Und XeLaTeX ist wieder ein Deckel auf XeTech. Und die sind beide parallel, die Entwicklungen. Sind aber beide Unicode-fähig. Und XeTech ist mehr oder weniger jetzt abgeschlossen, bleibt so, wie es ist. Und LuaTeX ist nach wie vor noch in der Entwicklung und läuft parallel zu Context. Und Context ist sozusagen eine weite Variante, das geht ein bisschen durcheinander. Das sind alles Programme, die Tech als Kern haben. Und weil Tech gewisse Limitierungen hat, die früher kein Problem waren, aber heute zum Beispiel ist es ein bisschen nervig, wenn ich in meinem Text 3,1 mal 7,8 mir eine abbreche. Unter Tech muss ich über Einheiten gehen, weil er völlig zu Recht damals gesagt hat, was muss jemand im Tech 3,1 mal 7,8 rechnen? Brauche ich nicht, fertig, weg.
Kann ich mir den Vortrag auch runterladen?
Ja. Die Adresse ist, ich sage es mal laut und deutlich, da. latex.userpage.fu-berlin.de/chemnitz. Wer hätte das gedacht?
Wollen Sie auch hier in Linux dazu
Ja, ja. Ja, ja. Das hatte mich noch keiner gefragt. Bitte.
Ich habe mehr so eine Frage aus Anwendersicht. Ich sitze, oder im wissenschaftlichen Kontext wird LaTeX ja viel verwendet. Und ich stelle aber immer wieder fest, dass eine Problematik entsteht bei kollaborativer Entwicklung von Papern zum Beispiel, wenn man mit Kollegen arbeitet, die mit der Technologie nicht so vertraut sind. Wenn Sie zum Beispiel einen Review von einem Paper machen sollen, dann ist der Prozess, also den ich einsetze, und der ist sehr, sehr umständlich, einen PDF zu generieren, das PDF zu verschicken, die Annotation, der entsprechende Mitkollege annotiert das PDF und schickt mir das zurück und ich muss es zurückpflegen. Gibt es irgendwelche Bestrebungen in der Community, diesen Prozess irgendwie zu verbessern, zu vereinfachen?
Also er ist wirklich einfacher, wenn man einfach in dem Fall ein Kontrollrevisionssystem verwendet. Man kann das dem anderen installieren. Man muss es hier nur einmal machen. Und dann muss man sozusagen demjenigen, sagen wir mal, der gar keine Ahnung hat, jetzt halt nur seinen Text schreibt, dem muss ich nur beibringen, dass er drei Befehle benutzt. Das ist eigentlich nur zwei. Dass er, wenn ich jetzt nochmal Subversion habe, ist jetzt egal, dass er nur Commit macht. Mehr muss er gar nicht wissen und nur einen Kommentar reinschreibt. Und wenn ich dem, sagen wir mal, diese Umgebung Gummi installiere, muss er überhaupt nichts weiter wissen. Er muss nur hinterher auf die Konsole gehen können, wobei man sich da oder dem auch noch ein Skript schreiben könnte, wenn er Gummi beendet, dass er automatisch dieses Commit macht. Und ich würde mit LaTeX immer, wenn ich kollaboratives Schreiben habe, immer auf ein Kontrollrevisionssystem gehen, weil das einfacher ist, ja. Viel einfacher als über die PDF.
Das mache ich tatsächlich auch.
Ja?
Also nur jetzt konkret mit meinem Vater zum Beispiel, wenn ich dem eine Revision von meiner Dissertation schicke und der da einen Kommentar machen soll, der sagt, ja, wie SVN, ich muss hier Commit machen.
Ja, schon klar. Ist faktisch ist nicht lösbar, das Problem erstmal.
Die Gummi, dieser Editor-Gummi, der ist aber, wenn ich das richtig gesehen habe, ein G-Edit-Derivat, oder? Den gibt es unter Windows nicht, oder?
Nein.
Da habe ich schon das nächste Problem. Okay.
Ja gut, aber unter Windows kann man dann halt mit dem Kontrollrevisionssystem ist ja kein Problem. Muss das ja. Ist halt nicht lösbar. Aber sagen wir mal so, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, der Leidensdruck ist bei keinem bislang so groß gewesen, dass er da was investiert.
Ja.
Ja, T-Tech, genau. Was aus T-Tech geworden ist, eigentlich ganz einfach. T-Tech war eine One-Man-Show und die Dinge sind immer ganz einfach. Wenn derjenige keine Lust mehr hat und keinen Nachfolger findet, dann ist es erledigt. Und TechLive baute ganz am Anfang auf T-Tech mehr oder weniger auf. Und dann waren das Parallelentwicklungen und die sind einfach albern. Und das andere Problem war hatte einfach nicht mehr so viel Zeit für T-Tech und ist schlicht und ergreifend tot. Ja, tot. Mausetot. Bitte. Ach so, war nur Gymnastik.
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann herzlichen Dank nochmal für den Vortrag.
Danke.